Ihr Lieben, bevor es hier mit tierisch losgeht, folgender Aufruf. Wir sind für den Deutschen Podcastpreis nominiert in der Kategorie Newcomer. Wir sind mega aufgeregt und das Ganze ist ein Publikumspreis. Also wir zählen auf euch, dass ihr uns ein bisschen Liebe und vor allem eure Stimme dalasst. Und das könnt ihr tun unter dem Link, den wir in die Shownotes von der Schimpansenfolge, also Folge 46, tun. Da müsst ihr nur draufklicken, zwei Klicks und ihr habt eure Stimme für uns dagelassen und wir freuen uns riesig. Oder ihr geht auf die Seite vom Deutschen Podcastpreis, da könnt ihr euch auch durchklickern, ist aber ein bisschen hampeliger. Also einfach in der Schimpansenfolge, in den Shownotes, auf den Link klicken und für uns abstimmen und ewige Dankbarkeit sei euch garantiert. So, und jetzt geht's los mit tierisch.
In unserer heutigen Folge von Tierisch geht es um den Held zu unseren Füßen, nämlich den Boden, auf dem wir oft ignorant herumlaufen, der aber voller Leben steckt.
Uns interessiert ja meistens nur, was wir sehen, das heißt Pflanzen, Tiere, oberhalb der Erdoberfläche, aber unten drunter geht's auch richtig ab.
Total, und das wollen wir uns jetzt mal angucken.
Tierisch, der Podcast von Lydia Möcklinghoff und Frauke Fischer, präsentiert von Weltwach.
So, jetzt kommt aber mal ein richtig gutes Tiergeräusch, sag ich dir.
Ich bin gespannt.
So, Konzentration.
Ja. Oh Mensch. Wer seid ihr denn?
Es sind viele Tiere.
Richtig. Also zweimal richtig. Erstens richtig, es handelt sich um Tiere, was auch nicht verwunderlich ist, wenn es ums Tiergeräusch geht. Zweitens, es sind viele.
Irgendwelche, weißt du denn, was es für Tiere sind?
Ja,
Irgendwelche Mäuse?
Nein.
Insekten?
Ja. Ich gebe dir einen Tipp, das Geräusch wurde verstärkt.
Es ist eigentlich sehr viel leiser.
Es ist sehr, sehr viel leiser. Wahrscheinlich sogar so leise, dass wir es gar nicht hören würden, wenn es nicht technisch verstärkt worden wäre.
Ja gut, ich meine, was leben denn für Tiere? Also es leben sehr, sehr viele Tiere im Boden.
Aber diese sind relativ groß, also dafür, dass sie im Boden leben. Und jeder von uns würde die erkennen. Kinder würden sagen, ach guck mal, da ist ja eine
Ameise.
Ja!
Solche Geräusche machen Ameisen.
Ja, also jetzt, wie gesagt, das ist ja verstärkt. Also was wir hier gehört haben, das sind Geräusche von dem Sounding Soil Projekt. Das ist ein wissenschaftliches Projekt, wo Wissenschaftler aus der Schweiz spezielle Mikrofone entwickelt haben, um Geräusche im Boden hörbar zu machen. Das sind natürlich Geräusche, die wir sonst nicht hören können. Also die sind manchmal um den Faktor 1000 verstärkt. Das ist total interessant. Also der erste Wissenschaftler, der das gemacht hat, der hat das einfach nur mal so spaßeshalber gemacht und war dann irgendwie überrascht, was er alles gehört hat. Und jetzt haben die gesagt, ja man, es kratzt, es schmatzt, es wimmelt, es wuselt, es brummt und hupt. Also tatsächlich, wenn man eine Weile den Ameisen zugehört hat, dann hupen die auch irgendwann. Und das Interessante ist, jetzt sind alle irgendwie angefixt, also diese Wissenschaftler, Community, da müssen wir mehr rausfinden. Ja, in die Shownotes stellen wir natürlich den Link dazu. Da kann man sich ganz viele verschiedene, aus verschiedenen Ökosystemen Bodengeräusche anhören, eben von Tieren gemacht. Mhm. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was haben die sich dazu sagen, warum? Also man erkennt schon, dass sie da miteinander kommunizieren, aber keiner weiß, was die sich dazu sagen haben.
Optisch funktioniert das ja nicht so gut. Also wenn jetzt
das stimmt.
Irgendwie die Ameise in dem Eingang der anderen Ameise zuwinkt, dann bringt das nicht viel. Wenn sie aber was sagt, dann bringt das was. Also
genau.
Da erzähle ich gleich auch was über die Sinneswahrnehmung des Maulwurfs.
Oho. Genau, aber natürlich, was man, glaube ich, so eher angenommen hatte oder warum die Überraschung in der Wissenschaft jetzt so ein bisschen groß ist, ist, dass es vielleicht eher olfaktorische Signale gibt, also irgendwelche Pheromone ausgesandt werden oder also genau, lieber pinkelt man irgendwo hin, dass der andere weiß, dass man da schon mal war, als dass man so kommuniziert. Also ein Riesenforschungsfeld scheint sich da jetzt aufzutun, denn, also die haben auch gesagt, also wir wissen nicht, wer, wie genau die Geräusche erzeugt werden, von wem und warum.
Du hast dir das Thema heute gewünscht. Unser Thema ja. heute ist der Boden, was ja erstmal nicht das naheliegendste Thema ist, wenn man denkt so, ja, wir reden mal über Tiere, dann schauen wir uns mal die Böden an. Warum hast du dir das gewünscht?
Na, ich bin ehrlich gesagt von mir selber total überrascht, weil ich habe... Nee, genau. Weil ehrlich gesagt, oh, ich habe auch immer gedacht, ach, nee, Böden, alle wollen, also ganz oft bin ich, wenn ich irgendwie bei irgendwelchen Veranstaltungen eingeladen bin und so, alle wollen da immer mit mir über Böden reden und ich immer, oh nö, wie wäre es eigentlich mit Elefanten oder Löwen oder keine Ahnung, oder Tigern, aber Böden, naja, dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt und es gibt ganz neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die dann auch bei mir zu einer größeren Begeisterung für dieses Thema geführt haben, also Wichtigkeit überhaupt gar keine Frage, aber jetzt finde ich es eben aus biologischer Sicht, aus ja tierischer Sicht auch nochmal super interessant. Soll ich vielleicht erstmal kurz anfangen, wovon wir da überhaupt reden?
Genau, ich wollte gerade sagen, Wichtigkeit überhaupt keine Frage, aber vielleicht erklär doch mal die Wichtigkeit von Böden.
Also erstmal, wovon reden wir denn da überhaupt? Denkt man vielleicht erstmal ja ein bisschen eine doofe Frage, aber oder eine banale Frage. Also tatsächlich reden wir von der allerwichtigsten, eigentlich könnte man fast sagen, der wichtigsten biologischen Ressource und der wichtigsten Ökosystemleistung, nämlich der Tatsache, dass Organismen letzten Endes, also ein bisschen mit der Hilfe von Temperaturschwankungen und Wasser, aus Gestein fruchtbaren Boden machen. Und wenn wir dann darüber nachdenken, dann wissen wir ja, dass außer Meeresfisch alle menschliche Ernährung auf diesen fruchtbaren Böden beruht. Und was vielen Leuten, glaube ich, nicht bewusst ist, fruchtbare Böden können Menschen aber nicht herstellen. Also man kann alle Nobelpreisträger der Welt mit einem Eimer Sand, allem Geld, allem technischen Equipment, allen chemischen Anlagen irgendwo hinschicken, die kommen mit einem Eimer Sand da wieder raus. Die können keine fruchtbaren Böden machen. Das können nur lebendige Organismen. Mhm. Und wenn wir das wissen, dann ist schon mal ein bisschen doof, wie wir mit dem Boden umgehen. Also wir versiegeln Böden, wir behandeln die chemisch und das ist ausgesprochen problematisch. Da sage ich später noch ein bisschen was dazu. Genau, also wenn man jetzt sich das anguckt, dann kann man sagen, wir haben erstmal Gestein, dann meistens eben durch Temperaturschwankungen und Wasser. Genau, gibt es Risse, da dringt Wasser ein, das sprengt dann sozusagen den Stein und dann fangen tierische oder überhaupt lebende Organismen an, da drin ihr Werk zu tun. Und Böden bestehen, also fruchtbare Böden, bestehen dann eben auch aus sehr vielen Pflanzen und Tierresten, die da eingearbeitet wurden und die dann eben über so Mikroorganismen diese ja, Substanzen überhaupt wieder für andere Organismen verfügbar machen. Vielleicht gleich nochmal zur Anzahl, das finde ich nämlich auch ganz interessant, also eine Handvoll fruchtbaren Boden enthält mehr Organismen, als es auf der Erde Menschen gibt. Und viele von diesen Organismen sind keine Tiere. Also das meiste sind Bakterien, dann kommen Pilze, dann kommen Algen. Die häufigste Tiergruppe sind dann Fadenwürmer.
Ja, da erzähle ich gleich auch noch ein bisschen
super,
was zu.
Genau. Und dann geht es eben so weiter, bis eben zu Säugetieren, Maulwurf. Wir hatten ja schon den Nacktmull, der sich ja auch hauptsächlich unterirdisch gerne aufhält. Und die alle spielen eben eine Riesenrolle, um die Funktionalität des Bodens aufrechtzuerhalten.
Wobei doch wahrscheinlich, oder wobei natürlich Boden nicht gleich Boden ist. Also es kommt wahrscheinlich drauf an, wo du diese Hand aus der Erde nimmst. Ich erzähle gleich auch noch so ein bisschen über die Diversität von Regenwürmern und Fadenwürmern global verteilt.
Ja,
aber
genau, vielleicht mal, damit ja dieser Prozess, fruchtbaren Boden zu machen, der wird bei uns ja in gewisser Hinsicht immer im Winter verlangsamt oder angehalten, könnte man sagen. Und das Ergebnis, also angehalten nicht, aber sehr stark verlangsamt. Und so bildet sich bei uns so eine Humusschicht und die kann super mächtig sein. Und das bedeutet, dass bei uns, wo wir ja zum Beispiel auch viel Wald gerodet haben, man danach super Landwirtschaft machen kann, weil da total dichte, dicke Bodenschicht drunter ist. Und das eben in den Tropen zum Beispiel anders, das haben wir sicher auch schon mal erwähnt, dieser Kreislauf von organischem Material, der findet da fast ausschließlich überirdisch statt, innerhalb der Biomasse oberhalb des Bodens. Und in den Tropen ist diese Humusschicht, diese Schicht fruchtbaren Bodens deshalb extrem dünn. Also es wird das ganze Jahr durch die hohen Temperaturen, dadurch, dass es immer gleichmäßig lang hell ist, dass es warm ist, dass immer Wasser verfügbar ist, wird das alles oberhalb des Bodens umgewälzt. Und deswegen funktioniert nicht, was Menschen leider seit Jahrhunderten machen, nämlich Regenwald roden, um danach da Landwirtschaft zu betreiben.
Weil es einfach auch viel zu schnell ist, sozusagen.
Ja, und weil da eben nicht so eine Menge richtige fruchtbare Bodenschicht aufgebaut ist. Wenn wir uns jetzt Biodiversität global verteilt angucken, dann sind ja oberhalb des Bodens die Hotspots von Biodiversität eben tropische Ökosysteme. Aber wenn wir uns das insgesamt angucken, dann verhält sich das ganz anders. Es gibt eine ganz, ganz neue Publikation von letztem Sommer und da haben sich Wissenschaftler die Frage gestellt, ja, wie ist das jetzt? Also irgendeiner hat die gefragt, wie sieht es denn mit der Biodiversität im Boden aus? Wie viele Arten leben denn da? Und die haben dann eine Recherche gemacht und festgestellt, das kann niemand beantworten. Also haben sie sich dieses Themas selber wissenschaftlich angenommen und die kamen zu der wirklich bahnbrechenden Erkenntnis, dass vermutlich 60% aller Arten unterhalb der Erdoberfläche, also im Boden leben. Vorher hat man gedacht, das ist maximal ein Viertel. Und das bedeutet, dass wir jetzt erstens wahrscheinlich die Anzahl auf der Welt existierender vermuteter Tier- und Pflanzenarten total nach oben erhöhen müssen, weil wir den Boden total unterschätzt haben. Und es bedeutet streng genommen auch, dass wahrscheinlich hohe Biodiversität in erster Linie da zu finden ist, wo es viel fruchtbare Böden gibt. Also wenn wir uns die Artenzahl insgesamt angucken, haben wir am Ende in gemäßigten Breiten mit mächtigen, fruchtbaren Bodenschichten vielleicht sogar mehr verschiedene Tierarten als in den Tropen.
Vielleicht komme ich da rasch mit meiner Studie zur Diversität von Regenwürmern. Die passt nämlich sehr gut dazu. Auch eine aktuelle Studie aus dem Magazin Science. Da geht es eben um eine Studie vom Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung in Leipzig. Und die haben sich dem eben angenommen, aber mit einem Fokus auf Regenwürmer. Also die haben sich angeschaut, wie ist denn die Regenwurmdiversität über die Erde verteilt und sehr spannend, also erstmal grundlegend zu Regenwürmern, weiß jeder, weiß jedes Kind, Regenwürmer sind wichtig für den Boden, vor allem, weil sie eben Pflanzenmaterial verarbeiten und vor allem von oben in ihre Gänge nach unten ziehen. Also so ein Regenwurm, der hat keine Zähne, der kann nicht nach oben gehen und so ein frisches Blatt fressen, sondern der zieht das erstmal runter, lässt es verrotten und wenn es schön verrottet ist, dann zurzelt der das so rein. Also so.
Und die Weißwurst essen, also, oder?
Genau, wird die Weißwurst so reingezurzelt. Und das hilft natürlich dem Boden ungemein, gleichzeitig durch ihre Aktivität. Also es gibt verschiedene Arten von Regenwürmern. Ich war tatsächlich letzte Woche auf einer Regenwurmfarm, wo mir das noch groß erklärt wurde für die Sendung mit der Maus. Genau, also es gibt verschiedene Regenwurmarten. Einige gehen mehr horizontal und einige mehr vertikal durch den Boden, was natürlich super ist, weil das den Boden ganz durchlässig macht, die Bodenbeschaffenheit verbessert und das ist eben ein anderer Job vom Regenwurm. Also Regenwürmer sind super, das wissen wir alle. Eben auf dieser Regenwurmfarm kann man zum einen Regenwürmer mal zum Angeln kaufen, aber man kann eben auch Regenwürmer für den Kompost, für den Boden kaufen. Man kann Regenwurm-Kokons kaufen, die man ausstreuen kann, wo dann sozusagen Regenwürmer bei einem im Garten schlüpfen. Und also Regenwürmer, super wichtig. Übrigens, der früheste Regenwurmforscher, weißt du, wer das war?
Das war sicher wieder Charles Darwin.
Genau. Wir hatten früher in Geschichte, war immer, wenn der Lehrer eine Frage gestellt hat, dann waren die Hugenotten war immer relativ sicher zu antworten.
Genau, da gibt es viele Regeln. Also bei Größenvergleich ist immer so groß wie die Schweiz.
Oder Zitat, Saarland.
Genau, Saarland oder die Schweiz. Zitat immer von Goethe. Ältester Tierforscher immer Darwin.
Immer Darwin. Genau, Darwin hat 1881, also ein paar Jahre nach seinem Hauptwerk über die Entstehung der Arten, ist 1859 erschienen. Dann ein paar Jahre später eben hat er das Buch veröffentlicht, Die Bildung der Ackererde durch die Tätigkeit der Würmer. Also da hat sich das Charles Darwin schon mal ganz genau angeguckt. Und jetzt eben, ja, so nicht ganz 200 Jahre später, hat eben also diese große Vereinigung vom Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung sich nochmal global die Würmer und die Biodiversität und auch die Biomasse von Regenwürmern angeguckt. Und das ist ein riesiges Team aus 140 internationalen Wissenschaftlern, also dann auch von anderen Instituten, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die sich die globale Verbreitung angeschaut hat. Und die haben eben genau das beobachtet, was du eben schon angerissen hast. Je weiter man von den Polen in Richtung Äquator geht, desto größer wird die Vielfalt und die Zahl der Pflanzen und Tierarten oberirdisch. Aber desto geringer wird dann tatsächlich die Vielfalt und Zahl der Arten unter, der Regenwurmarten unterirdisch. Also was heißt die Vielfalt? Da meinte die Forscherin, das ist wahrscheinlich, also wenn du hier in den Boden guckst, hast du eine wahnsinnige Vielfalt an Regenwürmern und so. Diese Vielfalt ist aber relativ stabil auf eine große Fläche. Also das heißt, wenn du hier in den Boden guckst, hast du die und die Regenwurmarten. Wenn du in Mecklenburg-Vorpommern guckst, hast du die und die Arten, ungefähr die gleichen und wahrscheinlich in Frankreich irgendwo auch. Also es variiert nicht so und sie meint, in den Tropen ist es wahrscheinlich so, du guckst in den Boden, da sind erstmal weniger Arten, viel weniger als hier. Wenn du aber ein paar Kilometer weiter guckst, hast du auch wenige Arten, aber andere.
Ah, okay.
Das heißt, das sind viel kleinere Verbreitungsgebiete von Regenwurmarten und vermutlich, aber dazu gibt's noch keine Forschung, ist dann die Diversität auf eine größere Fläche viel höher als hier. Aber erstmal sind im Boden in den Tropen weniger Würmer und weniger unterschiedliche Arten. Und das ist tatsächlich ganz interessant. Also diese Studie ist riesig. Die haben über 9000 Locations, also Orte, sich angeguckt in 57 Ländern überall auf der Welt und konnten zeigen, dass sich so auf einem Quadratmeter Erde sind so, also ich vermute, hier steht jetzt Quadratmeter, da habe ich mir keine Gedanken, es muss ja eigentlich Kubikmeter dann sein.
Ja, genau, man muss auf jeden Fall irgendwie sagen, wie tief man gebuddelt hat.
Genau, also das sagen sie hier irgendwie nicht. Naja, aber auf jeden Fall sind 5 bis 150 Regenwürmer unterwegs und die Regenwurmbiomasse liegt auch bei 1 bis 150 Gramm pro Quadratmeter, wobei das natürlich Durchschnittswerte sind und es kann hochgehen bis 2 Kilogramm Wurm pro Quadratmeter.
Okay.
Dann in dem Fall also ganz schön viel. Und die meisten Regenwurmarten finden sich eben in Europa, im Nordosten der USA und in Neuseeland und in den Tropen dann eben weniger. Aber da fällt dann
aber pass auf. Ich habe hier noch eine Sache. Darf ich noch kurz was Schlechtes über den Regenwurm sagen? Pass auf. Aber also genau, ich will zwei kleine Infos noch einbringen. Also zum ersten nochmal vielleicht mit der Verteilung von Anteil von bestimmten taxonomischen Gruppen, die ober- und überhalb der Erde leben. Und interessanterweise sind jetzt zum Beispiel bei Pilzen 90% aller Pilze leben nur unterirdisch. Interessanterweise auch 85,5% aller Pflanzen im weitesten Sinne, also das bezieht sich dann hauptsächlich, da sind dann Algen mit einbezogen und bei Termiten sind es 84,2%. Also man sieht schon, bei bestimmten Tiergruppen leben einfach gigantische Anteile unterhalb. Es gibt eine Region auf der Erde, wo Regenwürmer schädlich und nicht nützlich sind. Das ist Nordamerika. Da waren Regenwürmer nämlich 20.000 Jahre ausgestorben. Die sind wahrscheinlich in der letzten Eiszeit da verschwunden. Die sind inzwischen wieder eingeschleppt worden. Und tatsächlich schädigen die nordamerikanische Wälder. Also da haben sich die Ökosysteme, auch die unterirdischen, inzwischen anders entwickelt. Und tatsächlich sind eingeschleppte Regenwürmer in Nordamerika, in Wäldern Nordamerikas, inzwischen ein Problem. Das Problem scheint zu sein, dass viele Nährstoffe da eben im Boden sozusagen dauerhaft geparkt waren und so für die Bäume verfügbar waren. Und jetzt scheint es irgendwie so zu sein, dass die Aktivität von Regenwürmern diese Nährstoffe zu schnell freisetzt und dadurch die Verfügbarkeit für Bäume herabsetzt.
Mhm.
Genau, also das Problem ist, dass die Nährstoffe im Boden auf einmal freigesetzt werden und zwar so schnell, dass Pflanzen keine Chance haben, einen Großteil davon aufzunehmen und zu verwerten. Also vor allem Stickoxid und Kohlendioxid werden einfach in die Atmosphäre abgegeben. Da sind Regenwürmer ein Problem. Aber dann sonst natürlich wieder voll unsere guten Kumpel.
Ja, ja, da sieht man aber wieder, dass sich Ökosysteme einfach, also dass Ökosysteme einfach eine Anpassung verschiedenster Wesen aneinander sind. Und wenn da auf einmal eine neue Art reinkommt, kann das da eben zu Verwirrung führen. Du hast eben die Fadenwürmer angesprochen. Da sieht man ein ähnliches Muster wie bei den Regenwürmern. Also da gibt es eine Studie, die in Nature veröffentlicht wurde. Und diese Fadenwürmer, eben auch Nematoden genannt, die haben eine ähnliche Verbreitung. 28% der Fadenwürmer leben in subarktischen Bereichen, 24% in gemäßigten und nur 21% in tropischen Regionen. Mhm. Also da nimmt die Diversität auch ab. Und du hast schon gesagt, das ist eine wahnsinnige Masse an Fadenwürmern, die in der Erde leben. Also geschätzt kommen auf jeden Menschen der Erde 57 Milliarden Fadenwürmer. Und das Gewicht, das die insgesamt auf die Waage bringen, sind etwa 300 Millionen Tonnen. Das ist 80% der Masse der derzeitlichen Weltbevölkerung. Mhm. Also unglaubliche Mengen. Ja. Also das Abgefahrene ist eben, was die Forscher herausgefunden haben von dieser Studie mit den Regenwürmern und der Diversität von Regenwürmern in den Tropen und so weiter, die haben eben herausgefunden, dass die Bodenbeschaffenheit gar nicht der entscheidende Faktor dafür ist, wie viele Regenwürmer es gibt und wie hoch die Diversität ist, sondern dass das Klima sehr, sehr viel wichtiger ist. Und das war tatsächlich eine Überraschung. Also man hat vorher immer gedacht, ja, ja, die Regenwürmer leben im Boden und die brauchen das eben so und so. Und dann hat man aber festgestellt, dass eben Klimafaktoren wie Temperatur und Niederschlag entscheidend sind für die Zusammensetzung von Regenwurmgemeinschaften. Und das ist natürlich eine wichtige Erkenntnis, weil dementsprechend kann der Klimawandel eben zu starken Veränderungen führen. Und bei höheren Temperaturen müssen die Tiere mehr atmen. Das heißt, sie müssen mehr Energie aufbringen. Das heißt, sie müssen eigentlich mehr fressen. Sie fressen aber eh schon das Doppelte ihres Körpergewichts pro Tag. Das heißt, dann wird es echt stressig für den Regenwurm. Und deswegen kann das einen riesen Einfluss dann aufs gesamte Ökosystem haben, weil die Regenwürmer gerade bei uns in den Breiten so eine wichtige Rolle spielen. Und eben die Forscher und Forscherinnen sagen eben auch, wir versetzen im Moment unsere Ökosysteme in einen Zustand, der sie besonders anfällig macht für die Folgen des Klimawandels, weil wir sie eh destabilisieren. Und dann gibt es eben diese Kaskadeneffekte, wenn dann der Regenwurm in Stress gerät, dass das dann immer so weitergeht. Und sie sagen auch, ja, weil wir eben das Leben unter unseren Füßen nicht sehen, vergessen wir es oft. Und da ist eigentlich ein Paradigmenwechsel ganz dringend nötig, weil oft können Schutzmaßnahmen zum Beispiel, die sich meistens auf sichtbare Tiere und Pflanzen beziehen, können eben nach hinten losgehen, weil sie den wichtigen Faktor der Lebensgemeinschaft im Boden übersehen.
Ja. Ich sag gleich noch was zu Klima, Bodenfruchtbarkeit und wie wir überhaupt mit Boden umgehen. Ich will noch mal ganz kurz zu den Fadenwürmern zurückkommen, weil im ersten Semester hat einer unserer Profs an der Uni uns das so erklärt, du hast ja eben diese Zahlen genannt, aber der hat gesagt, also angenommen, man würde quasi alles andere wegnehmen und nur die Fadenwürmer übrig lassen und würde ein Bild der Erde aus dem Weltraum machen. Also die Form würde sozusagen die gleiche sein, weil es so viele Fadenwürmer gibt, dass allein die Fadenwurm-Population der Welt sozusagen immer noch so eine Kugel geben würde.
Fadenwurmnetz um den Globus.
Wie so ein Haarnetz. Das fand ich, das ist ja nun wahrlich lange her, dass ich das an der Uni gelernt habe, aber das hat mich irgendwie, ist mir noch in Erinnerung. Genau, dann vielleicht einmal nochmal zu, was schützen wir oberhalb und unterhalb? Also wenn man sich anguckt, welche Tiergruppen die größten Anteil an der Fauna im Boden haben, dann sieht man schon, dass da überhaupt keine Sympathieträger dabei sind. Also Fadenwürmer, dann kommen Springschwänze, dann kommen Milben, dann kommen Tausendfüßler, dann kommen Zweiflüglerlarven, Käferlarven, dann kommen Regenwürmer, dann kommen Spinnen und dann kommen Asseln. Also nichts davon unter diesen top häufigsten Gruppen im Boden begeistert Menschen. Also die meisten Menschen zumindest nicht. Und da kann man sich vorstellen, also da kann man, ist schwierig zu argumentieren, dass man jetzt mal so eine riesige, keine Ahnung, so Käfer-Engerling-Kampagne macht oder sowas.
So der WWF, so einen total niedlichen Engerling abgebildet. So spenden Sie 5 Euro, retten seinen Lebensraum. Oh.
Genau. Und warum wir aber eben super auf den Boden achten sollten, also ich habe ja schon gesagt, eigentlich unsere gesamte Welternährung basiert auf fruchtbaren Böden. Das kann man auch ökonomisch ausrechnen. Die Schätzungen, die reichen bis zu, also dem jährlichen Wert von der Generierung fruchtbarer Böden, dass es weltweit einen Wert hat von 13 Billionen Dollar. Also das ist mehr als 10% des globalen Bruttosozialprodukts, was alleine die Bereitstellung fruchtbarer Böden hätte. Genau, und Klimawandel total wichtig. Der meiste Kohlenstoff, und zwar mit Abstand der meiste Kohlenstoff, ist in fruchtbaren Böden gebunden, weil da eben so viele Tiere sind, weil da so viel organische Masse ist. Also alle Wälder und alle Ökosysteme oberhalb des Bodens und sogar der ganze Kohlenstoff, der als CO2 in der Atmosphäre ist, ist viel, viel weniger als insgesamt in den Böden der Welt. Und damit ist klar, wir dürfen eigentlich nichts machen, wo dieser Kohlenstoff im Boden mit Sauerstoff in der Luft in Verbindung kommt. Das haben wir auch schon mal angesprochen, dass deshalb zum Beispiel so Aufforstungsprojekte auf fruchtbaren Böden, also zum Beispiel, wenn man Grasland aufforstet oder trockengelegte Moore, das hat einen gigantischen Klimaschaden, weil dann ja der Kohlenstoff im Boden mit dem Sauerstoff in der Luft in Kontakt kommt.
Also ich vermute mal, leider, weil ja irgendwie unsere Erde so ein bisschen im Stress ist, dass auch die Böden im Stress sind. Mhm. Was bedroht denn unsere Böden und was bedroht diese Lebensgemeinschaft unter unseren Füßen?
Genau, also die Hauptbedrohung ist, muss man leider sagen, die Landwirtschaft, also industrielle Landwirtschaft, weil wir also erstens die Struktur verändern, also gerade wenn wir das jetzt in Mitteleuropa oder Nordamerika oder Australien, also in den Industrieländern angucken, wo mit sehr, sehr schweren Maschinen ja der Boden bearbeitet wird und schon diese Verdichtung kann man sich vorstellen, wenn man da jetzt so ein kleiner Organismus ist, der da unten schön seine Gänge gräbt und dann fährt da dauernd so ein, keine Ahnung, 20-Tonner-Trecker über einen drüber, dass das natürlich schädigend ist. Und dazu kommt natürlich noch die chemische Behandlung. Also es werden Pestizide ausgebracht, Fungizide, also alle möglichen Umweltgifte. Nur ein Teil bleibt da in den Pflanzen, die man dann damit vielleicht schützen will. Viel davon geht in den Boden. Und wenn wir jetzt gehört haben, also zum Beispiel Glyphosat, was ja blöderweise nochmal verlängert wurde. Das ist ja ein Totalherbizid und das tötet natürlich Pflanzen oder pflanzliche Organismen im Boden ab, nicht nur sogenannte Unkräuter, die da drüber wachsen. Mhm. Ja, das Gleiche gilt natürlich auch für alle möglichen Kunstdünger, also Stickstoff und Phosphor, den wir einbringen, der bringt deren Ernährung, sage ich mal, diese Ökosysteme komplett durcheinander. Also tatsächlich industrielle Landwirtschaft ein Riesenproblem. Das hat vielleicht auch viel dann so mit Ausbildung oder Information zu tun, weil natürlich hat ja kein Landwirt und keine Landwirtin Interesse, die Bodenfruchtbarkeit zu zerstören. Ja. Im Gegenteil. Aber weil ja die Allgemeinheit, aber sicher auch viele Landwirte so wenig über Bodenstruktur und Funktion und wie das da alles zusammenhängt wissen, wird häufig eben nicht so besonders schlau darauf agiert.
Ja, plus wahrscheinlich diese ganzen Dünger und diese ganzen Herbizide, da kommst du wahrscheinlich in so einen Teufelskreis, ne? Weil du destabilisierst den Boden und dadurch hast du natürlich eigentlich viel mehr Bedarf an diesen ganzen Sachen, weil der Boden eben nicht die Leistung bringen kann, die er eigentlich bringen würde. Und
also
wahrscheinlich dauert es dann auch eine Weile, ja, bis das wieder alles so natürlich funktionieren würde, oder?
Ja, also vielleicht erst nochmal, viele Bauern auch, also außerhalb Europas, überall auf der Welt denken, okay, dann wenn meine Erträge schlechter werden, dann muss ich halt mehr düngen. Aber tatsächlich funktioniert es so überhaupt nicht. Also es gibt zum Beispiel hier eine Studie in Indien, die haben Getreideertrag pro Tonne und Hektar. Also die hatten 1970 1,8 Tonnen Ertrag und haben da 54 Kilogramm Dünger pro Hektar ausgebracht. Jetzt haben die heute ungefähr 5-mal so viel Kilogramm Dünger pro Hektar bringen die aus. Inzwischen sind es nicht mehr 54 Kilo, sondern 254 Kilo. Der Ertrag hat sich aber, also das heißt verfünffacht. Der Ertrag ist aber eigentlich minimal gestiegen, nämlich von 1,8 Tonnen Getreide pro Hektar auf 2,2. Also er hat noch nicht mal 50% zugenommen bei einer Verfünffachung des Düngereinsatzes. Mhm. Und wenn man sich das anguckt, dann sieht man, also zwischen 2005 und 2015, bis 2015 reichen die Daten zurück, die in dieser Studie berücksichtigt wurden, da hat zwar der Düngereinsatz, der Düngemitteleinsatz nochmal um 25-30% zugenommen, aber der Ertrag auf den Flächen überhaupt nicht mehr.
Und das sind ja auch Kosten, ne? Also wahrscheinlich rechnet sich das gegenseitig gar nicht auf, was man dann für den Dünger ausgibt und was man mehr verdient durch den höheren Ertrag.
Ganz genau. Also das ist natürlich ein Riesenproblem, weil alle diese Dinge, also sowohl die schweren Maschinen, die man zur Bodenbearbeitung und Erntemaschinen und so, die sind ja wahnsinnig teuer. Dann sind natürlich die ganzen Pestizide sehr teuer und dann sind es der Kunstdünger sehr teuer. Wie gesagt, also viel davon erreicht gar nicht die Pflanzen. Es gibt auch noch eine Studie, die sich angeguckt hat, die meisten Pflanzen sind stickstofflimitiert, also bringt man auch eben Stickstoffdünger aus. Und von diesem Stickstoffdünger, in Deutschland gibt es da, habe ich jetzt keine Zahlen gefunden, aber zum Beispiel nur 9,3% des ausgebrachten Stickstoffdüngers, kommt in Zypern den Pflanzen zugute. Der allergrößte Anteil, den hat tatsächlich, haben Griechenland und Kroatien, aber selbst da sind es nur etwa 50% des Stickstoffs in diesem Dünger, der den Pflanzen wirklich zur Verfügung steht. Mhm. Der Rest geht meistens in Gewässer, wo er dann eben zur Überdüngung beiträgt.
Ja.
Genau, das heißt also, wir müssen uns insgesamt darüber Gedanken machen, eigentlich eine andere Landwirtschaft zu betreiben, ja, die ja günstiger dadurch wird, dass weniger Pestizide und weniger Kunstdünger eingesetzt werden und wo wir eben über eine andere Bodenbearbeitung uns vielleicht oder Fruchtfolgen zum Beispiel Gedanken machen müssen, dass wir trotzdem gleich viel produzieren.
Ja, und vielleicht auch, dass man sich über Schutzkonzepte nochmal ganz neu Gedanken machen muss, weil es gibt zum Beispiel, es gibt ja kein Schutzgebiet, dass sich auf die Diversität im Boden, dass man irgendwie sagt, nee, dieses muss zum Schutzgebiet werden, weil hier ist halt die Diversität im Boden so hoch, gibt's ja
genau, gar nicht. Genau, und da kommen wir zum zweiten Treiber der Zerstörung von Böden, und das ist natürlich Versiegelung. Wir versiegeln Böden, und es ist klar, also wenn man ein bisschen größeres Tier ist, dann kann man da vielleicht irgendwie ausweichen, aber wenn man jetzt eine Assel ist und einer macht, selbst wenn einer nur 20 Quadratmeter Parkplatz macht, dann ja, ist halt vorbei mit der Assel. Und weil die Bodenstruktur auch wichtig ist, führt zum Beispiel Entsiegeln von Böden nicht automatisch dazu, dass da alles wieder Paletti ist, sondern der Boden ist in der Regel beschädigt. Und was da nochmal wichtig ist, ist, dass ja zum Beispiel bei uns in Deutschland die Siedlungen, die ursprünglichen Siedlungen ja immer an Flüssen waren, da wo man idealerweise auch noch gut über den Fluss kann und wo der Boden sehr fruchtbar ist. Also da sind ja heute deutsche Großstädte, bei denen natürlich am allermeisten versiegelt ist. Also blöderweise muss man sagen, aus historischen Gründen haben wir besonders, da versiegeln wir super viel, wo wir eigentlich die fruchtbarsten Böden überhaupt haben.
Ja, und ich kann mir vorstellen, wenn ein Boden erstmal kaputt ist, der vorher ja Millionen gewachsen ist, das ist was man nicht mehr, also das ist ja ähnlich wie ein Wald oder wie allgemein Natur, die einfach Millionen Jahre Zeit hatte, so zu werden, wie sie ist. Wenn sie einmal zerstört ist, das bekommst du nicht mehr so hingebaut, so rückgebaut sozusagen.
Ja. Und nur noch mal so zur Erinnerung, damit man so ein bisschen weiß, von welchen Flächen reden wir da. In Deutschland versiegeln wir für Straßen, Häuser und sonstige Bebauung jeden Tag 55 Hektar. Das sind etwa 77 Fußballfelder.
Ja.
Also wie gesagt, selbst wenn wir entsiegeln, was sehr, sehr teuer ist, weil das immer mit großen Maschinen und großem Aufwand gemacht werden muss und dieser Kram, den man da abgeräumt hat, muss noch teuer gelagert oder weiterverarbeitet werden. Ja, dann ist das, was wir dann da wiederfinden, der Boden darunter eben nicht so ein toller Boden wie in einem Gebiet, was von einem Naturraum bestanden war.
Ich hatte es tatsächlich gerade mit meiner Mutter davon. Die habe ich besucht, Kleinstadt in Baden. Wir sind da spazieren gegangen und neben unserem Haus war so ein riesiger Garten, der von so einer Oma bewirtschaftet wurde. Die ist dann gestorben, jetzt steht da ein Reihenhaus, andere große Gärten. Also wir sind spazieren gegangen und haben halt vier große Gärten gesehen, die mittlerweile mit Häusern bebaut sind, wo dann eben auch meine Mutter so meinte, so, die Tiere, weichen die dann irgendwie aus? Dann habe ich gemeint, ja klar, weichen die aus, aber dann wird es eben eng und dann kommt es zum Beispiel bei Vögeln kommt es dazu, dass die dann weniger Nachwuchs haben und am Ende nivelliert sich das dann halt. Und da haben wir dann nur über die Tiere über der Erde natürlich mal wieder gesprochen, weil wir eben auch Landsäugetiere sind und immer nur über das sprechen, was wir sehen und gar nicht über die Tiere, die unterm Boden dann eben auch verloren gehen. Sehr beeindruckend. Und du kamst auch so ein bisschen auf diese Folge, weil du erzählt hast, dass der Bodenatlas jetzt gerade rausgekommen ist.
Genau, also ein Teil der, also wir haben, also wie gesagt, wir haben hier ein paar super aktuelle Studien gefunden zu diesem Thema. Aber was ich unbedingt auch jedem empfehlen würde, die Heinrich-Böll-Stiftung hat ganz aktuell den Bodenatlas 2024 herausgegeben. Den kann man sich kostenlos runterladen oder kann man auch bestellen, wenn man eine gedruckte Version haben möchte. Und der ist also super interessant, weil der eben auch nochmal diese wirtschaftlichen, aber auch sozialen Aspekte, die mit unserem Umgang mit Boden zu tun haben, beleuchtet.
Und ist das dann wirklich wie so ein Atlas, dass man eben sieht, hier sind die Böden und hier sind die Böden? Nee, nee. Oder was muss man sich da vorstellen?
Ach so, genau, nee, es geht um verschiedene Themen. Also es geht auch ein bisschen um Biodiversität, es geht ein bisschen um Klimaschutz, es geht um Landwirtschaft, aber es geht auch um rechtliche Dinge, also sowas wie Landgrabbing oder auch zum Beispiel so Gender-Themen. Es geht auch um unsere Gesundheit, das ist nämlich auch noch interessant, das hat eher mit Mikroorganismen im Boden zu tun, aber man kann tatsächlich zeigen, wenn man Nahrungsmittel zu sich nimmt, die von intakten Böden geerntet wurden, dass die zum Beispiel für unsere Darmgesundheit super wichtig sind, während wenn man von so ausgelaugten Böden Pflanzen, die gleichen Pflanzen nimmt, dass die eben dann nicht so gesund sind. Genau, und solche Aspekte, also da geht es um eben wirtschaftliche Aspekte, wie entwickeln sich Bodenpreise und also alle möglichen Aspekte werden da beleuchtet.
Und den kann man sich kostenlos runterladen. Genau. Wir legen ihn in die Shownotes. Ich wollte jetzt eigentlich noch was zum Maulwurf erzählen, damit wir noch ein bisschen Säugetiere haben, weil wir wollen ja immer was mit Fell.
Stimmt.
Aber wenn ich gucke, ist es schon ein bisschen spät. Und ich habe dann auch gedacht, weil der Maulwurf hat ja so eine ganz eigene Sinneswahrnehmung und ein ganz besonderes Organ, um hier mal einen Cliffhanger zu machen, der nämlich das Eimersche Organ.
No
nur
way.
Der Maulwurf.
Okay.
Und ich habe jetzt gerade überlegt, wir machen den Maulwurf wann anders und wir machen so besondere Sinneswahrnehmungen von Tieren.
Genau.
Also das finde ich super interessant.
Genau.
Das Kammorgan vom Skorpion, Seitenlinienorgan vom Fisch.
Genau.
Und eben das gute Eimersche Organ von unserem Freund, dem Maulwurf, würde ich sagen. Aber trotzdem möchte ich noch ganz kurz Good News bringen. Also nachdem das ja alles wieder so ein bisschen deprimierend war, kann man zumindest sagen, was die Böden betrifft, was den Wasserhaushalt und Grundwasserhaushalt der Böden betrifft. Da gab es ja solche Hiobsbotschaften in den letzten Jahren. Also das Korrektiv hatte ja erst Alarm geschlagen im letzten Mai, also vor einem Jahr ungefähr, dass das Grundwasser vielerorts das tiefste Niveau seit mehr als 30 Jahren hat. Und das ist jetzt allerdings aufgefüllt. Also letztes Jahr war ein super gutes Regenjahr. Also die Jahre vorher haben teilweise 50% des Niederschlags gefehlt. Also wirklich krasse Zahlen. Und jetzt dieses Jahr sieht es wieder einigermaßen normal aus. Also es fehlt noch ein bisschen hin, aber es scheint sich wieder sehr gut aufgefüllt zu haben. Und die Böden sind stellenweise sogar in einer Tiefe bis zu 2 Metern so nass wie statistisch nur alle 10 Jahre.
Sehr gut. Gilt allerdings für Deutschland und nicht global,
gilt
muss man dazu sagen.
Gilt für Deutschland, ja. Genau. Aber genau, in dem Fall, unsere deutschen Böden sind immerhin mal wieder
nass. Ist endlich wieder mal matschig.
Genau, im Pantanal sieht es nicht so gut aus. Da ist die Regenzeit, lässt zu wünschen übrig.
Ja. Naja. Okay, dann Blick nach unten gerichtet. Zumindest, wenn man außerhalb der Städte ist, da muss man ja auf Autoverkehr achten. Aber wenn man im Wald ist, ruhig mal nach unten geguckt und ruhig mal ein bisschen in der Erde gebuddelt und die mal gewertschätzt. Genau, also kann man nämlich nicht einfach so nachkaufen, muss man vielleicht auch sagen, wenn man Blumenerde kauft oder so, dann kommt die, oder wenn man Mutterboden für seinen Garten kauft, das kommt ja irgendwo anders her. Also das ist ja nicht technisch gemacht, sondern wenn man selber mit seinem Boden nicht gut umgeht und muss den von woanders hernehmen, nimmt man dem eigentlich einem anderen Menschen oder einem anderen Ökosystem weg. Also,
das ist auch ein wichtiger Gedanke.
Genau, ganz wichtig,
und
den Boden schön schützen.
Das Projekt Sound of Soils könnt ihr euch auch, so hieß das,
ja,
ne?
Genau, oder
so,
Sounding Soils.
Sounding Soils könnt ihr euch auch nochmal anhören, legen wir auch noch in die Shownotes und ich schreibe die mal an, ob die mir nicht ein Mikrofon mitgeben können, wenn ich das nächste Mal ins Pantanal fahre.
Stimmt.
Weil das muss lustig sein, dann hört man überall die Gürteltiere graben.
Matschi, Matschi.
Genau. Den Ameisenbären im Boden rumfummeln.
Genau. Und also man kann sich da alle möglichen Regionen, hauptsächlich ist das, glaube ich, in der Schweiz oder vielleicht sogar ausschließlich, kann man sich anhören und das ist mega kontemplativ. Also wenn man mal ein bisschen runterkommen will,
so die Einschlaf-
und schon
Meditation.
Alle Wahlgesänge-CDs gehört hat, dann lohnt sich jetzt unbedingt Sound of Soil mal anzuhören.
Ja, gute Einschlafmeditation und keiner sagt einem, wie man atmen muss.
Stimmt, ganz wichtig.
Das Wichtigste. Nun denn, in diesem Sinne, gerne nochmal unseren Podcast liken, abonnieren und vor allem weitererzählen. Erzähl's weiter, teil's weiter, dass wir ganz, ganz viele Menschen noch erreichen mit unseren Themen. Das würde uns sehr freuen.
Auf jeden Fall. Bis dahin. Ciao.
Macht's gut. Tschüss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.